Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von Syndicate.com, Ihr Anbieter für Internet- und Open-Source-Kompetenz in Göttingen. www.syndicate.com. Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
Unsere Reihe im Gespräch widmet sich heute einem erkenntnisreichen Parcours. Mit der Ausstellung Terra Incognita, aktives Terrain Nummer 2, die der Göttinger Kunstverein im Alten Rathaus eröffnet hat. 13 Künstlerinnen haben wissenschaftliche Expertisen und Befunde zur drohenden Klimakatastrophe und ihren Ursachen schöpferisch erforscht und sie in Installationen, Videoaufnahmen, Fotografien und Skulpturen anschaulich mitteilbar gemacht. Sie hören ein Gespräch mit Kuratorin Almut Hüfler. Almut, du hast diese Ausstellung, die hier jetzt in Göttingen im Alten Rathaus zu sehen ist, Terra Diaspora, aktives Terrain, mit Stefania in Berlin bereits konzipiert. Was war eure Fragestellung im Zusammenhang mit Ökologie, Ökonomie, der Ausbeutung des kompletten Globus und den Folgen, die sich jetzt ganz radikal abzeichnen?
Also unser Ausgangspunkt war tatsächlich auch ein Gespräch, was wir mit Thorsten Kasper hatten, eben auch ein Mitglied bei uns im Künstlerkollektiv, der für den Kunstverein Meißen schon mal eine Ausstellung konzipiert hatte, die hieß Hortus Conclusus. Und da war so diese Idee, dieser kostbare Planet, dieses fragile Ökosystem ist so gefährdet. Und damit hat er sozusagen angefangen, da habe ich einen Text für geschrieben. Und da kam so auch dieser Blick auch nochmal auf dieses Cassandra-Phänomen, das man einfach seit 1972 weiß und berechnet hat, was wir jetzt erleben. Also das ist in großen Zügen, stimmt das überein, was damals berechnet wurde. Das war 1969, hat man angefangen, die Computerkapazitäten zu haben, solche Modelle mal durchzurechnen. Und so kam eben dieser erste Bericht an den Club of Rome, The Limits to Growth, die Grenzen des Wachstums, zustande. Und wir haben uns einfach gefragt, was können wir als Kulturschaffende machen? Was ist auch unsere Aufgabe als Kulturschaffende in dieser Situation, wo wir Phänomene haben, Katastrophenphänomene, und wir haben so das Gefühl, die Aufgabe der Kunst und der Kultur ist wirklich einfach Bewusstsein zu schaffen für Dinge, die mehr Bewusstsein brauchen, als sie im Moment haben. Und so kam das zustande, dass wir gesagt haben, also wir wollen tatsächlich uns mit unseren durchaus zugegebenermaßen beschränkten Möglichkeiten zumindest dafür engagieren, dass mehr Bewusstsein stattfindet und gleichzeitig sagen Menschen die Möglichkeit geben, sagen, bei Kunst auch aufzutanken. Wir glauben, dass Kunst eine Ressource ist, dass Kunst ein Anlass ist, sich zu treffen und ins Gespräch zu kommen und Gemeinschaft auch zu stiften.
So gesehen auch Vernichtungsprozesse, wie sie aktuell akut beschleunigt stattfinden, spürbar zu machen und eine Reflexions- oder eine Wahrnehmungsebene nochmal zu schaffen. Ja, sich mit einem ziemlich komplexen, naturwissenschaftlichen, technischen Feld auseinanderzusetzen. Ne?
Ja, genau. Wir maßen uns natürlich als Kulturschaffende nicht an, sozusagen diese ganzen komplexen Prozesse auf einem wissenschaftlichen Niveau zu durchdringen. Aber wir haben eben die Möglichkeit, mit KünstlerInnen, die sich damit beschäftigen, zusammenzuarbeiten und denen einen Raum zu geben und so eine Ausstellung zusammenzustellen. Wo ich gerne manchmal sage, das ist wie vielleicht ein begehbarer Text. Man kann eben auf einer anderen Ebene Dinge erleben und wahrnehmen und kann sozusagen diese Komplexität spüren und erfahren, ohne die wissenschaftliche Kompetenz mitbringen zu müssen gleich. Die es braucht, um einen wissenschaftlichen Text zu verstehen, der in Nature steht oder irgendwie auf einer Klima-Webseite oder so.
Also eine Ebene zu schaffen, wo diese Phänomene und diese Prozesse erfahrbar werden.
Ja, genau.
Gibt es viele Künstlerinnen, die in diesem Spektrum unterwegs sind? Ihr habt ja Ausschau gehalten. Mit wem kommen wir darüber ins Gespräch? Was für Darstellungsausdrucks, Mitteilungsformen sind im Moment quasi virulent?
Wenn man so drauf guckt, was ist das für eine KünstlerInnenliste? Das sind viele KünstlerInnen, die einfach research-based arbeiten, also mit sagen, Wissenschaftlern zusammenarbeiten oder eben auf wissenschaftliche Prozesse zurückgreifen in ihren Arbeiten.
Und auch mit den entsprechenden Materialien,
auch mit den
die
entsprechenden
sozusagen
Materialien.
Dann zum einen dokumentarischen Charakter haben und dann auch schöpferisch beackert werden.
Ja.
Wenn man in den Eingangsbereich kommt, hört man ein munteres Vogelgezwitscher. Das ist ja quasi so das sinnliche Entree.
Das ist das sinnliche Entree und wir wissen, dass Vogelgezwitscher was unglaublich Beruhigendes für die menschlichen Nerven hat. Da gibt es jetzt Studien dazu, wenn man irgendwie sozusagen Vogelgezwitscher hört, weil Vögel ja nur zwitschern, wenn gerade alles in Ordnung ist, wenn sozusagen Erdbeben sich anbahnen oder auch beim Tsunami weiß man, dann sind die Vögel verstummt. Wir hören jetzt diese Vögel und es ist eigentlich wunderschön, wenn man reinkommt. Und wenn man aber weiß, was das für eine Arbeit ist, was das für ein Vogelkonzert ist, dann kann ein ganzes Gefühlsspektrum von Entsetzen und Trauer und Erschütterung befallen, weil das eine Zusammenstellung ist von 10 Vogelstimmen, die man nie wieder hören wird. Der Künstler hat 2 Datenbanken zusammengeführt, eine Datenbank mit Aufnahmen von Vogelstimmen, die man seit den 50er Jahren gemacht hat, und eine Datenbank mit ausgestorbenen Vögeln. Und da gab es dann 10 Überschneidungen und aus denen hat er dieses Konzert für ausgestorbene Vögel komponiert.
Dass ich in jeden Ausstellungsraum hinein zwitscher.
Das ist wie so ein Hintergrundrauschen, nicht Hintergrundzwitschern, ja, was uns daran erinnert, wie schön das ist, wie gut das für uns ist. Und man merkt auch, das tut gut, diese Vogelstimmen zu hören. Und gleichzeitig wissen wir, das wird nie wieder zu hören sein, diese spezifischen Stimmen. Vor allem gibt es sozusagen eine Stimme, die da auch rein komponiert ist, von einem sehr exotischen Vogel von einer kleinen Insel, den es nur dort gab. Und das ist ein männliches Tier, was einen Balzruf macht und das ist der letzte überlebende Vogel von dieser Sorte und er wird nie wieder eine Antwort bekommen. Und das fand ich besonders berührend. Künstler hat eine Strategie, das ist ja sozusagen Research-based und wissenschaftliche Phänomene, die er da zusammenbringt, aber auf eine sehr sinnliche Weise erfahrbar macht. Auf das, was daran auch schrecklich ist, hinzuweisen.
Es gibt eine ganze Reihe von Videoaufnahmen, Einspielungen, die Zerstörungs- und Vernichtungs- und Ausbeutungsprozesse anschaulich machen.
Ja, also wir haben die Arbeit von Raoul Walch, der 2 Videos sozusagen in 1 übereinander geschnitten hat, wo wir auf dem oberen Teil tatsächlich sehr ästhetische Aufnahmen des Tagebaus, des Kohletagebaus sehen, in der Niederlausitz. Und dann drunter geschnitten fantastische Alpenaufnahmen aus Tirol, 3000 Meter Höhe, die versuche sozusagen die Ergebnisse von dem, was in dem Kohletagebau angestoßen wird, irgendwie damit umzugehen, indem man zum Beispiel große Plastikplanen auf die Gletscher legt in Weiß, damit sie sozusagen die Gletscher nicht wegschmelzen und das Sonnenlicht trotzdem reflektiert wird. Das ist ein riesengroßes Problem und da fallen einem sonst ganz archaische Begriffe wie Hybris oder der Sisyphus auch ein. Das ist so jämmerlich und verloren, was da gemacht wird in Anbetracht der Ereignisse. Und ich meine, jetzt gerade ist es einfach ein Phänomen, dass seit wir uns mit dieser Ausstellung beschäftigt haben, das liegt jetzt auch schon 2 Jahre zurück, dass wir darüber nachdenken, ne, wie kann man die zusammenstellen, welche KünstlerInnen werden wir anfragen. Das sind ja die Ereignisse, das wirklich alles auch schon überholen. Jetzt haben wir einen Sommer 2025, wo wir jeden Tag irgendwie in den Nachrichten von einem Bergsturz lesen können, wo uns die Berge entgegenkommen in der Schweiz, wo man nie drauf gekommen wäre, dass das passiert. Man hat vielleicht gelesen, dass das möglicherweise mal passieren kann, aber dass es jetzt sozusagen permanent auch in den Alpen jetzt einfach nicht mehr heimelig ist und man sich da auch nicht mehr zurückziehen kann auf den Berg, meinetwegen, was ja so ein alter Topos ist, so über das Weltgeschehen. Das ist schon sehr, sehr beunruhigend und das ist natürlich damit auch alles so angesprochen. Und was ich bei dem Video von Raoul Walch fantastisch finde, ist, dass er die beiden Prozesse einfach mal zusammenbindet, die wir normalerweise nicht zusammensehen. Also weder beschäftigen wir uns im Alltag mit dem, wie der Kohletagebauabbau aussieht, noch wissen wir, wenn wir es nicht sehen können, was da in den Alpen gemacht wird oder gemacht werden muss. Ich meine, okay, wer Skifahren geht, der weiß, dass überall jetzt nur noch Schneekanonen rumstehen und man einfach nur noch auf solchen präparierten, wie so Rutschbahnen runterfahren kann, aber das jetzt mal zusammenzubinden und sichtbar zu machen.
Ursache, Wirkung, Folgen.
Genau. Das ist eben sozusagen das, was bei diesem Film so fantastisch ist, abgesehen davon, dass es natürlich auch ein sehr tolles performatives Element hat, eben auch der Künstler selber mit dem Markenzeichen der Stofffahnen irgendwie da auch mit auftaucht. Nochmal einen Bedeutungsraum öffnet, was ist so die Identifikationsfigur? Also man denkt da vielleicht auch an Caspar David Friedrich, der Mann, der da in der Landschaft steht und man sich dazu verhält, eine Überleitung zu den beiden anderen Videos, die wir in dem gegenüberliegenden Raum haben von Kafani Kiwanga, wo die Künstlerin selbst selbst mühsam eine Blätterputz in Afrika.
Auch ja, ein Sisyphus-Phänomen.
Aber sozusagen diese, es hat was sehr, sehr Fürsorgliches. Ne? Ich musste da sehr viel an diese Care Ethics auch denken. Ne? Das ist eine ganz liebevolle, fürsorgliche Handlung gegenüber dem Baum, der eben von diesem roten Staub bedeckt ist. Und wenn man dann in den Nachbarraum geht, dann hat man eben Julius von Bismarck, der in einem 8 Stunden langen Video, das eben dann auch so loopt, um den Baum herumläuft und er hat ein Taschenmesser in der Hand und fällt im Lauf dieser 8 Stunden den Baum mit dem Taschenmesser. Und das ist natürlich eine extrem komplexe Handlung, ne? Die hat ganz, ganz viele verschiedene Ebenen von Grausamkeit, aber auch Zuwendung, nicht die Kettensäge zu nehmen, sondern ein Taschenmesser.
Ist ja auch eine Anspielung auf den Zeitfaktor. Mit allem, was an Ausbeutung von Bodenschätzen und Ressourcen sich abgespielt hat, jetzt in den letzten Jahrzehnten, aber eigentlich schon vor Beginn der Industrialisierung, wird in der Wahrnehmung nicht ohne diesen Beschleunigungsfaktor spürbar. Also dass das Prozesse sind, die peu à peu die Lebensbedingungen verändern, bis sich dann das Ganze atmosphärisch im übertragenen Sinne zuspitzt. Mhm. Und eben bis hin zu klimatischen Katastrophen, welche Unwetterphänomene auch immer, Dürreperioden und dann steht eine ganze Landschaft unter Wasser oder eben es kracht dann mal gewaltig runter von den Gletschern. Also das nochmal in einen anderen Kontext einzubinden. Die Eiche ist weg und die kommt auch nie wieder.
So. Genau, und die ist einfach sehr, sehr lange gewachsen und der Mensch braucht einfach sehr, sehr kurz, um die Dinge zu zerstören. Und das ist auch eben etwas, was sich eben auch wie so ein Leitmotiv durchzieht. Dieses Dinge mal tun, weil man es kann, ohne die Folgen abzusehen oder sozusagen den Menschen, die das konsumieren, auch zuzumuten, die Folgen abzusehen. Das müsste sich dann im Preis niederschlagen. Atomenergie ist einfach mal nicht so billig, wie sie erscheint, wenn man alle Kosten mit reinrechnet, das weiß man. Das ist eben ein Charakteristikum von unserem Wirtschaftssystem, kapitalistischen Wirtschaftssystem, das eben diese Folgen immer nicht mit einrechnen möchte in die Gesamtkosten. Beziehungsweise die werden gerne auch mal verschoben. Und
die werden von einem Renditeaspekt getrennt, fein säuberlich.
Genau. Und dazu werden wir übrigens am Ende der Ausstellung ein Gespräch haben. Da haben wir den Sven Hartberger eingeladen, der etwas zur Gemeinwohlökonomie sagen wird. Der hat da einige Bücher zugeschrieben und wird die vorstellen. Da freue ich mich sehr drauf. Also das ist genau ein Gegenentwurf zu diesem extraktivistischen, profitorientierten, auch beschleunigten, immer schneller, immer weiter Paradigma, mit dem wir gerade leben müssen, das gerade uns dahin führt, wo wir jetzt immer deutlicher merken, wo wir sind. Und es gibt aber Gegenentwürfe.
Es gibt ja zum Thema Atomenergie, Endlagerung auch ein sehr anschauliches Motiv in dieser Ausstellung. Über das Salzgestein, was da so strahlend glitzert, wie eine Ansammlung von steinernen Kostbarkeiten. Die Fragestellung, was passiert da jetzt wirklich und in welcher Zeit und mit welchen Folgen?
Ja, genau. Und also das war mir auch so ganz wichtig, das ist eine Arbeit von Almut Linde, die diese Strategie hat. Alle ihre Arbeiten heißen Dirty Minimal, also sie arbeitet sehr minimalistisch, also nimmt einfach immer sozusagen die schmutzige Realität mit rein. Ein Charakteristikum von ihren Arbeiten ist, dass sie immer unglaublich schön und attraktiv sind und wenn man dann weiß, was man da eigentlich vor sich hat, dann gibt es immer so einen Schreckmoment. Das sind Salzkristalle, die sehen aus wie diese Salzkristalllampen, die man aus Yoga-Studios kennt, so ein bisschen. Sie haben diese orangelachsfarbene Form und Farbe und glitzern ganz schön und wenn man weiß, dass die aus 800 Meter Tiefe aus dem Salzstock in Gorleben stammen, der wiederum natürlich nur im Zusammenhang ausgegraben wurde, um zu testen, wo man den schrecklich strahlenden Atommüll entlagern kann, ist es zwar schön und gleichzeitig aber erschreckend. Zu diesem Projekt gehört eben auch eine wunderschöne große Fotoarbeit, die wir auch zeigen können, die mir deswegen auch so gut gefällt, weil sie so Kratzspuren in der Wand sichtbar macht. Die menschlichen Eingriffe sozusagen in die Haut eigentlich unseres Planeten, sozusagen in die Tiefenschichten. Und die sind eben auch nicht mehr rückgängig zu machen. Da kommt ja dieses Stichwort Anthropozän mit rein und das ist ja wirklich auch verbunden mit dieser Erkenntnis, dass wenn wir jetzt irgendwie strahlenden Atommüll in die Erdoberfläche einlagern, dass wir damit sozusagen die Zusammensetzung des Planeten so nachhaltig verändern, dass man sagen muss, das ist das Zeitalter der menschlichen Eingriffe, das Anthropozän. Das ist sozusagen das Menschenzeitalter.
Nicht nur die Vernichtung und Ausbeutung der Erdoberfläche, sondern es geht bis ins Innenleben.
Es geht wirklich ins Innenleben und ich habe einmal eine tolle Performance gesehen von einem New Yorker Performance-Duo, die über dieses Einlagern von Atommüll gesprochen haben mit dem Bild, wir gärtnern hier. Wir setzen was in die Erde, was irgendwann aufgeht. Und da kriege ich regelmäßig Gänsehaut, weil ich weiß zum Beispiel aus Gesprächen mit Landschaftsgärtnern, dass die sowieso ein völlig anderes Zeitverständnis haben. Wenn die sagen, okay, ich habe hier eine Birke, ich weiß, eine Birke ist 50 Jahre lang und dann fängt sie an, irgendwie so abzusterben. Das heißt, ich muss irgendwie nach 30 Jahren eine Ersatzbirke hinbauen, wenn ich da eine Birke haben möchte. Und die kennen sich aus und denken in diesen großen Zeitdimensionen. Und deswegen denke ich immer, was es wirklich braucht, ist eigentlich eine gärtnerische Haltung zur Welt. Das heißt dann auf Englisch Stewardship und wird dann auch so in der einschlägigen Literatur so besprochen, als eine Idee, wie wir mit den Situationen umgehen können, dass man irgendwie gärtnerisch denken muss. Was pflanze ich jetzt hier rein? In 50 Jahren, wie sieht das dann aus? Das sind wir nicht gewöhnt zu denken.
Es gibt ja eine ganze Reihe von Künstlern, die mit den Materialien arbeiten, die zu den aktuellen Befunden führen.
Grundsätzlich ist die Ausstellung ja so ein bisschen thematisch geclustert. Wir haben alles, was mit Elektrizität, Kohleabbau, Tagebau zu tun hat, dann aber auch eben Atomkraft. Nicht nur die Arbeit von Almut Linde, sondern auch von Julien Charrière mit den kontaminierten Kokosnuss im Bleimantel und Kontaminationsspuren auf der Fotografie von den Atombombenversuchen auf den Marshall Islands. Aber wir haben eben zwei Positionen, die sich auch mit der Kontamination von Wasser beschäftigen. Das ist Robert Gschwandtner, von dem wir zwei Arbeiten zeigen. Eine kommt aus einer Serie, die er auf einer griechischen Insel geschaffen hat oder mit Material von einer griechischen ganz kleinen Insel, die auch gar nicht groß besiedelt ist und bewohnt ist und wo am Nordstrand so unglaublich viel Mikroplastik angespült wird, dass man das fast gar nicht mehr sauber bekommt. Es wird regelmäßig geputzt, aber man kommt da nicht hinterher. Es ist ein bisschen wie mit Digation in den Alpen, dass man so versucht, so irgendwas noch zu machen, aber eigentlich reichen unsere menschlichen Möglichkeiten gar nicht mehr, diese Prozesse rückgängig zu machen.
Sisyphus again.
Das ist wieder Sisyphus. Robert Gschwandtner hat eben dort am Strand Sand und Wasser gesammelt und in so Infusionsschläuche gefüllt. Und daraus wiederum Gewebe hergestellt, die jetzt in dieser einen Arbeit, die wir bekommen haben oder die wir jetzt hier zeigen, wie so lapidar, wie so ein Strandhandtuch über einem Hotel-Badearmatur hängt. Das Gewohnte und das Ungewohnte wird da in Kontakt gebracht und kann auch an der Stelle so ein bisschen erschrecken, wenn man weiß, was das ist. Daneben steht wiederum eine Arbeit, die aus einer Serie stammt, die er geschaffen hat 1999 nach der Havarie eines Total-11-Öltankers vor der Bretagne-Küste. Da hat er unter anderem also auch riesengroße Wandteppich gemacht mit dem schwarzen Öl, was man sozusagen am Strand finden konnte und das da reingefüllt. Und wir haben hier so eine auch sehr, sehr ästhetisch wirkende Skulptur mit raffiniertem Öl, das so golden schimmert. Und da ist sozusagen eben dieses schädliche Material, worum es geht. Also wenn das verbrannt ist, dann macht das ja auch den CO2. Das ist sozusagen auch am Zentrum von dem ganzen Klimawandel, ist da jetzt in so eine wunderschöne ästhetische Form eingepackt und eingefüllt.
Gleichzeitig spiegelt es den Prozess der Vernichtung von Ernährungsgrundlagen.
Das auch.
Und was natürlich jetzt beim Stichwort Öl auch mit anklingt, der Energiefaktor.
Wir haben Öl, wir haben Atomkraft sozusagen hier in der Ausstellung mit drin. Ich sage noch mal kurz was zu den Arbeiten von der Marieke Schurmann. Das ist eben ein Projekt, wo es eben auch den Kohletagebau reflektiert, und da hat sie in einer Serie mit Polaroids gearbeitet und an den Seen in der Niederlausitz Aufnahmen gemacht von den Seen und dann die Polaroids in den jeweiligen Seen entwickelt, also da reingehalten, und entsprechend des pH-Werts und der chemischen Zusammensetzung von dem Wasser haben die ganz eigenartige, wunderschöne Formen und Farben entwickelt. Ja, und die Serie heißt Toxic. Das Wasser dort ist so giftig, dass man da drin Fotos entwickeln kann. Und eigentlich sollten diese Seen auch mal für den Tourismus freigegeben werden, aber das ist in ferner Zukunft ja, so eine Traumvision. Und im Moment sind das einfach giftige Seen, die als sozusagen Überbleibsel von diesem Kohletagebau noch in der Landschaft sind. Die andere Serie von Marieke Schurmann sind so dokumentierte, wie so Grabsteine von den um die 80 Dörfern. Also das ist eine größere Serie, von der wir hier 5 Arbeiten zeigen, von Dörfern, eben in diesem Kohletagebaugebiet, die einfach verschwinden mussten, damit Kohle abgebaut werden konnte. Und da haben wir so aus der Eiszeit so Findlinge, die dann wirklich wie so Grabsteine mit kleinen Tafeln versehen wird. Und dann kann man auch so eine Zeitdimension sehen auf vielen verschiedenen Ebenen. Also auf diesen Steinen steht dann drauf, das Dorf war aus dem 16. Jahrhundert und dann bis Mitte der 80er Jahre bestand dieses Dorf. Jetzt ist es nicht mehr da, und dieser Stein, der seinerseits auch sozusagen ein Fremdling ist und aus den Moränenbewegungen der Steinzeit dahin transportiert wurde, der steht jetzt da und dokumentiert sozusagen die kurze Zeit nur zurückliegende Vernichtung durch diese Idee, dass man mit Kohle unsere Wirtschaft voranbringen kann.
Du sprachst eben das Stichwort Überbleibsel an. Und wenn ich an den einen Raum denke, diese hölzernen Relikte, die aussehen, eigentlich wie Leichenteile, Knochenfunde, schwarz eingefärbt.
Da haben wir zwei Positionen, die sich sozusagen mit Kohle und Verkohlung beschäftigen. Das eine ist Spiros Hadithianos, der mit Zweigen arbeitet oder mit Fundstücken aus Waldbrandgebieten seiner Heimat in der Nähe von Athen und die wiederum einbindet in seine Arbeitsweise, die sehr stark auch reflektiert das Verhältnis von Natur und Technik, der mit solchen Fundstücken arbeitet und dann mit 3D-Druck oder Digitalisierung Kunstwerke schafft, wo man aber auch immer das ursprüngliche Material da hat. Also das heißt, wir haben hier zwei so kleine mittlere Baumstämme oder große Äste künstlerisch aufgearbeitet, die direkt aus der Umgebung von Athen stammen, von einem dieser großen Waldbrände, die wir vor einigen Jahren in den Nachrichten wahrnehmen mussten. Die andere Position ist eine Künstlerin, die sich seit mehreren Jahren mit der Technik des Köhlerns beschäftigt. Das ist Ulrike Mohr, die irgendwann angefangen hat, sich mit Köhlern zu beschäftigen. Sie kommt eigentlich aus der Zeichnung und Kohle ist ja auch einfach ein Zeicheninstrument, ne? Die reine. Sie hat dann angefangen, das künstlerisch weiterzuentwickeln. Und natürlich ist in dem Moment, wo man Holzkohle einsetzt, künstlerisch ein unglaublicher Bedeutungsraum aufgemacht. Also ohne Holzkohle gäbe es keinen Stahl. Ja, weil es Kohlenstoff eine unglaublich leichte Verbindung eingeht. Und die Erfindung des Köhlerns, was ja auch ein sehr aufwendiger Prozess ist, mit Sauerstoffentzug und Hitze, dass man das irgendwie gut hinbekommt, steht auch am Anfang von der ganzen Kultur und der kulturellen Praktiken, ohne die es die industrielle Revolution und das ganze Schlamassel jetzt auch gar nicht gäbe. Insofern haben wir da auch nochmal eine Zeitdimension, die ganz weit an die Ursprünge unserer Zivilisation zurückweist. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein sehr gleichzeitig konserviertes und tötetes. Ne? Also geköhlerte Pflanzen, wir haben auch eine kleine Skulptur, wirklich aus geköhlerten Schlingpflanzen entsteht. Wir wissen, ja, die natürlich sind, aber sie sind gleichzeitig auch sozusagen dem Verfall entzogen, weil sie ihre Form besteht ja weiter. Und wenn man die jetzt sozusagen nicht mechanisch zerstört, dann bleibt diese Form so erhalten über 10 Jahre. Also auch ist hier wieder eine unglaubliche Zeitdimension in diesen Arbeiten. Und Ulrike Mohr hat sie dann für dieses Projekt jetzt auch kombiniert mit so ganz feinen keramischen Arbeiten, so eine unglasierte Keramik, die wie so Leichentücher oder aber auch gleichzeitig so Schutzpanzer da jetzt kombiniert werden mit diesen Kohlestücken. Und da kann dann jede Besucherin reinfühlen, was habe ich da für Assoziationen mit. Und die dritte Arbeit von Ulrike Mohr ist auch ein Fundstück aus einem Waldgebiet in Frankreich. Und wenn man das richtig aufhängt, aus wie ein Vogel. Und das fanden wir, dass es eine schöne Kette bildet mit diesen Vogelstimmen von dem.
Es gibt ja einen Raum, in dem es ganz energisch ist, der so ein bisschen geladen anmutet.
Der ein bisschen aufgeladen ist. Das ist ein Raum, da geht es um Elektrizität. Und zwar letztendlich ist es Tour der Elektrizität nochmal neu zu greifen, denn an vielen dieser zerstörerischen Entwicklungen steht ja am Anfang die Elektrizität und ich fand das sehr, sehr spannend. Die sind von Mario Lang. Ich sozusagen auch wirklich immer im Grenzbereich oder in Kollaboration mit WissenschaftlerInnen künstlerisch solchen Phänomenen zuwendet und sie hat sich in dem Fall sehr viel sozusagen mit auch den Folgen der Aufklärung beschäftigt. Wenn man sozusagen guckt, wo kommen die ganzen Begriffe her, die ganzen Maß, Elektrizität, das sind alles ForscherInnen, also Forscher, männliche Forscher aus dem 18. Jahrhundert im Zusammenhang mit der Aufklärung. Also Enlightenment auch nochmal anders gedacht. Im Englischen hat man ja diesen Begriff sozusagen der Erleuchtung fast schon, ne? Was in der Elektrizität da irgendwie auch eine interessante Korrespondenz findet. Und wir haben also ein Video, was sie zusammengestellt hat mit lauter verschiedenen Entladungsformen. Das britzelt und blinkt so ein bisschen, also die Qualität und auch im Ton. Diese typischen elektrischen Entladungsgeräusche sind da zusammenkomponiert, also Soundspur auf diesem Video. Und wir haben zwei Fotografien, wo sie mit einem Prozess, den ich ehrlich gesagt nicht wiedergeben kann, aber das ist sozusagen das künstlerische Geheimnis, es geschafft hat, die natürliche Entladung bei Stoffen sichtbar zu machen. Also das heißt Earthing Discharge, also die Entladung bei der Erdung. Und das sind jetzt Materialien, die im Zusammenhang mit Handys und Laptops und so stehen. Und wir haben eine fantastische Kunstharzpyramide, in die eingeschlossen ein Fulgurit ist. Das ist ein Objekt, was erzeugt wurde, in dem künstliche Blitze in Silikatsand eingeleitet wurden, den sie wiederum aus Belgien und aus dem Kongo gewonnen hat. Der gehört ja auch in den Zusammenhang mit der ganzen Verarbeitung, also mit unseren elektronischen Geräten jetzt. Und den Silikatsand, der wiederum taucht auch bei Spiros Hadidianos am anderen Ende dieser Raumfolge dann auch nochmal mit auf. Also der ist auch nochmal so wichtig als ein Teil von der Erde, die jetzt einfach wichtig wird. Man spricht ja auch von seltenen Erden, die auch benutzt werden, um unsere elektronischen Geräte zu schaffen und konstruieren.
Es stiftet auch so ein schönes assoziatives Bild, was diese Ausstellung macht. Also ja. Prozesse erhellend darzustellen oder sozusagen bei Licht betrachtet, nimmt diese Vernichtung sowas von radikal zu, dass man jetzt schon lange nicht mehr von Klimawandel sprechen kann, sondern eigentlich von Klimakatastrophe.
Ja.
Alarm zu schlagen im produktiven Sinn.
Genau, und auf deine Anfangsfrage nochmal zurückzukommen, was war so der Impuls? Ich meine, wir teilen wahrscheinlich mit vielen Menschen diese unglaubliche Ohnmachtsgefühle und die Erfahrung so, das passiert alles und das sind Prozesse, die können wir wahrnehmen, deren Folgen können wir jetzt auch in Mitteleuropa immer besser erkennen und gleichzeitig haben wir eine Ohnmacht und wissen gar nicht, kann man da noch irgendwas machen? Was machen unsere Politiker gerade eigentlich? Sind die dem gewachsen, würde ich mal so sagen? Oder gehen die in die Verleugnung und in die Verneinung und sagen, nee, wir können die 90er Jahre wieder haben und irgendwie dann dieses Lebensgefühl vielleicht und sind meiner Meinung nach mit Kübler Ross argumentiert wirklich in der Phase der Verleugnung und des Widerstands in der Trauerkurve und noch lange nicht in der Akzeptanz dieser großen katastrophalen Veränderungen. Und wir befinden uns in exponentiellen Kurven. Das kann man, wenn man das möchte, überall nachlesen. Und man muss von einer Katastrophe sprechen. Und wir denken halt als Kulturschaffende, alles, was wir noch machen können, ist mit den Mitteln, die wir haben, Bewusstsein zu schaffen für die Prozesse. Und was auch ganz wichtig ist für mich und auch für Stefan, wir wollen auch aufbauen. Kunst soll auch Gemeinschaft schaffen und Kunst soll auch eine Schönheitserfahrung machen und Schönheit tut gut. Und wir haben hier auch drauf geachtet, das ist auch eine sehr, sehr ästhetische Ausstellung geworden. Und als ich im Gespräch war mit einer aus dem Vorstand vom Club of Rome, mit der wir letztes Jahr auch viel gesprochen haben, die Uli Maya Johansen, die erzählte mir dann, dass der Jörg Schellenhuber, der große Klimaforscher, der lange das Klimainstitut in Potsdam geleitet hat, gesagt hat, eigentlich der Weg in die Zukunft geht jetzt über die Schönheit. Ja, also das ist eben auch ganz wichtig und dann sind wir als Kulturschaffende auch angesprochen, sagen auch so das hochzuhalten, was die Kunst eben auch kann.
Das zu schätzen
ja,
und das genauso wertzuschätzen wie Lebensgrundlagen, um die wir uns kümmern müssen, verantwortlich.
Genau, es gibt da sozusagen diese ganz pragmatische Ebene, wie verhalte ich mich im Alltag und gleichzeitig aber auch, wo nähre ich meine Seele? Das ist total wichtig und da sehe ich einfach natürlich eine große Ressource in der Kunst und würde mich total freuen, wenn ganz viele Leute kommen und hier auftanken und nachdenklich werden, traurig werden, über die Dinge sprechen miteinander und sich überlegen, was kann ich in meinem Alltag tun, um oder wie kann ich mich informieren, um vielleicht ein Teil von der Bewegung zu werden, die sich dem noch entgegenstellt.
Und die so ein bisschen ein Gärtnergemüt entwickelt.
Ja, und eine gärtnerische Haltung. Und das Gärtnerische, das heißt das Staunen über die Schönheit von Blüten und das Wissen auch um zeitliche Zusammenhänge und um die Zusammenhänge von einem Ökosystem.
Weiterhin gutes Gelingen mit der Ausstellung und danke fürs Gespräch.
Vielen Dank.